Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in 4 Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Prägnante Lernvideos gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium. Rund um die Uhr.
17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 49. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 48 Videos und Podcasts können jederzeit nachträglich angesehen und angehört werden. Und wenn Sie bis zum Ende dabei bleiben, erfahren Sie, wer unser 50. Gast Anfang Juni sein wird. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie heute als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Es wird also aufgezeichnet, auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben auf Ewigkeit erhalten. Unser heutiges Thema lautet vom Vorstand zum Aufsichtsrat, wie verändert sich der Blickwinkel? Heute mit unserem Gast, Herrn Markus Vatter. Herzlich willkommen, Herr Vatter. Wie geht es Ihnen? Wo sind Sie?
Ja, vielen Dank. Es geht mir ausgezeichnet. Ich bin in der Nähe von Freiburg und ja, freue mich auf die nächste Stunde, Herr Ruther. Vielen Dank für die Einladung.
Das ist wunderbar. Von 2006 bis 2023 war Markus Vatter Mitglied des Vorstands der SIG AG, in dem er für die Ressorts Controlling, Finance und IT verantwortlich war. In seiner Amtszeit als Vorstand der SIG AG stärkte der studierte Wirtschaftsingenieur die Internationalisierungsstrategie, baute die IT-Infrastruktur maßgeblich aus und begleitete so die Entwicklung des Unternehmens vom Sensorhersteller hin zum Anbieter softwarebasierter Sensorlösungen für die industrielle Automation. Man würde heute sagen, eine perfekt gelungene Transformation. Markus Vatter wurde 1966 in Wiesbaden geboren. Nach Abschluss seines Studiums an der Technischen Universität Darmstadt startete er, wie gesagt, als Wirtschaftsingenieur seine berufliche Laufbahn bei der Robert Bosch GmbH in Stuttgart. Anschließend war er bei Müller Weingarten beschäftigt, bevor er 2001 zur Carvo Dental GmbH nach Biberach wechselte und wie gesagt seit 2006 zu SIG. Also ein baden-württembergisches Kind und sehr erfahren. Nach mehr als 2 Jahrzehnten in Geschäftsführungs- und Vorstandspositionen hat sich der 56-jährige Markus Vatter dazu entschieden, die nächste berufliche Phase einzuläuten und sein Know-how gänzlich in den Aufsichtsgremien mehrerer Technologieunternehmen einzubringen. In kürzester Zeit wurde er in zahlreiche Aufsichtsräte berufen und das heißt in kürzester Zeit, er war bis Ende des letzten Jahres Finanzvorstand bei SIG und ist in den wenigen Monaten dieses Jahres bereits berufen worden in die Aufsichtsräte von Zahoranski Maschinenbau, Egelhoff Group Fahrzeugbau, SLG Kunststoff GmbH, Swarco österreichische Verkehrstechnologiekonzerne. Ehrenamtlich ist Markus Vatter darüber hinaus leidenschaftlicher Rotarier, aktives Beiratsmitglied bei WVIB Schwarzwald AG und Mitglied in der Stewardship-Gesellschaft. Lieber Herr Vatter, bevor wir zum Thema kommen, was ist die WVIB Schwarzwald AG? Das wissen wahrscheinlich die wenigsten.
Ja, ich hoffe mal nicht, weil das ist der Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen in Baden. Und das sind seit 1946 Unternehmen zusammengeschlossen, inzwischen mehr als 1000 mit weit über 300.000 Beschäftigten und über 70 Milliarden Euro Umsatz in diesem Verband. Und der Verband versteht sich so als Sprachrohr, aber auch als Dienstleister für und von diesen Unternehmen und ist vor allem auch ein ganz, ganz wichtiges Netzwerk für die Unternehmer in der Region. Und inzwischen ist das Baden eigentlich zu klein gesetzt, weil auch Unternehmen weit außerhalb Badens mit dabei sind.
Ja, was ich so toll finde, ist Ihr Motto Wissen und Wärme. Ja, also das ist, finde ich, toll und ist für mich ein gutes Beispiel für Netzwerken. Und wir kommen ja nachher nochmal darauf, wie man Aufsichtsrat und Beirat wird, wo man auch rechtzeitig schon in operativer Verantwortung anfangen kann mit Netzwerken. Sie haben, wie gesagt, in kürzester Zeit zahlreiche Mandate in Aufsichtsgremien angeboten bekommen. Und einige unserer Zuschauer und Zuhörer sind ja schon seit längerem ebenfalls in der Warteposition und hoffen ebenfalls auf eine Berufung. Deswegen interessiert uns natürlich ganz besonders, Herr Vatter, warum das bei Ihnen so schnell ging. Wann haben Sie sich persönlich entschieden, in der nächsten Lebensphase Aufsichtsrat zu werden? Und was haben Sie dann gemacht konkret?
Ja, also so schnell ging es jetzt nicht, wie es eben klang. Also mein erstes Mandat bei der SWARCO habe ich schon seit 2019. Danach gab es die SLG in 2020. Der Rest kam dann relativ schnell im Laufe der letzten Zeit. Aber dazu entschlossen habe ich mich eigentlich, als ich gesehen habe, bei meinem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, der war für mich so ein bisschen Role Model in dem Bezug, weil er war einer der ersten Berufsaufsichtsräte. Ich kenne auch noch hier privat jemanden, der das auch so gemacht hat. Er war in der gleichen Firma wie Sie früher, Herr Ruther, und hat dann danach sich verändert zum Berufsaufsichtsrat. Ich fand, das klang nicht schlecht. Warum? Man kann sich weiterhin einbringen in verschiedenen Unternehmen. Man kann das unabhängig von Altersgrenzen machen, die für Vorstände oft gesetzt sind. Es ist sehr abwechslungsreich. Man lernt verschiedenste Industrien kennen. Es sind spannende Familienunternehmen. Und so bin ich dann mit dem Modell erstmal vertraut geworden. Habe gesagt, Mensch, das ist gut. Da mache ich entsprechend mal auch das für mich als eine mögliche.
Und ja, ich finde das auch, ich finde das auch toll, dass Sie das so jung schon gemacht haben. Und nicht wie viele, die erst sagen, ja, wenn ich 65 oder 70 bin, dann fange ich mit diesem Thema an. Sondern jetzt, wo es so schön heißt, wo sie noch voll in Saft und Kraft stehen und auch schon parallel das eingeläutet haben, während ihrer während ihrer operativen Verantwortung. Aber trotzdem geben Sie uns doch mal ein, zwei Tipps für all unsere Zuhörer und Zuschauer, was Sie denn konkret gemacht haben, um der Welt und der Wirtschaft kundzutun, ich könnte mir vorstellen, ab einem bestimmten Zeitraum Aufsichtsrat oder Beirat zu sein.
Gut, das Thema ist nicht, man kann es nicht erzwingen. Ne? Und es war bei mir jetzt auch ein glückliches Zeitfenster. Deswegen habe ich auch diesen Zeitpunkt so gewählt, weil da kamen auf einmal Anfragen. Da war mir klar, jetzt sollte man es machen, bevor man, wie Sie eben sagt, vielleicht abwartet, bis man 65 ist und dann fragt keiner mehr. Das wäre dann ja blöd. Ne? Was habe ich konkret gemacht? Ich habe das natürlich hier und da verlauten lassen in meinem Netzwerk, dass das für mich eine Möglichkeit wäre. Und dann hat es ja so weitergetragen. Mund-zu-Mund-Propaganda war ein ganz wichtiges Thema dabei. Und dann wurde ich auch angesprochen. Also von klassischen Recruiting-Firmen, das war dabei. Ein ehemaliger Vorgesetzter hat mich empfohlen, als er für sich eine Nachfolge suchte für einen Beirat. Der Wirtschaftsverband, der eben genannte, das sind Themen, also es gab nicht ein Weg, sondern verschiedene, die entsprechend alle am Ende Früchte getragen haben, erfolgreich waren. Man muss halt die Augen offen halten und dass man entsprechend streuen und es dauert eine Zeit lang. Es ist nicht so, dass das wirklich heute auf morgen geht. Ne?
Ja. Wie war das Klima bei der SIG AG? Haben die das begrüßt oder haben die das eher abwertend gesehen, dass sie ihre Zeit und ihre Ressourcen auch für so etwas aufwenden wollen?
Am Anfang sehr positiv, bei Mandat Nummer 3 dann nicht mehr. Ne? Das ist klar, weil das war dann der Punkt, wo wir uns unterhalten haben, gesagt haben, Mensch, da müssen wir jetzt schauen, wie die Reise weitergeht, weil dann ist klar, dann wird es auch zu viel. Ne? Ich habe dafür immer Urlaub genommen für diese Mandatssitzung, dann ist es auch privat irgendwann natürlich schwerer handelbar, wenn man den ganzen Urlaub komplett für die Beiratsaufsichtstätigkeit verwendet, auch privat. Aber das bringt der Firma ja auch was. Also das hat man durchaus auch gesehen. Da lernt man ja auch was dazu. Man bringt zwar viel ein, aber man nimmt immer auch was mit. Das muss ich ganz klar sagen.
Ja, absolut. Fassen wir es vielleicht zusammen. Haben Sie die zwei Tipps für unsere jüngeren Zuschauer und Zuhörer, was die tun können, um ihr persönliches Netzwerk und ihre Visibility zu erhöhen?
Also Punkt 1, einen guten Job machen. Das ist das Wichtigste. Also dadurch erhöht man automatisch die Sichtbarkeit, wenn das, was man macht, gut ist und es läuft gut. Dafür ist man nicht nur alleine verantwortlich, auch das ganze Unternehmen. Und dann damit auch rausgehen mit dem Wunsch und, ich würde sagen, in der Region, Sie haben eben den WVEB genannt, der ist jetzt hier im Badischen Staat, in der Region entsprechend die Leute ansprechen und fragen, die da schon weiter sind, die den Schritt schon gemacht haben und wissen, Mensch, wo sind die Netzwerke denn? Wer sind so die Key Player in dem Bereich, die sich darum kümmern, dass da was besetzt wird? Das sind die beiden Themen. Also erstmal einen guten Job machen, das ist eine super Sichtbarkeit und zum Zweiten dann entsprechend rausgehen und mit den Leuten reden, was sie denn meinen in der Region jeweils, was da zählt.
Vielleicht noch eine Frage. Ich werde immer öfters gefragt, kann man sich auch bewerben? Also wir haben ja lauter Berichte und Statistiken, wo drin steht, wer wann welche neuen Aufsichtsratspositionen zu besetzen hat, also insbesondere bei den kapitalmarktorientierten Unternehmen. Was halten Sie davon, wenn ein potenzieller Kandidat von sich aus mit einem Unternehmen diesbezüglich Kontakt aufnimmt?
Ich musste das noch nicht. So gesehen kann ich jetzt weniger aus meiner persönlichen Expertise sagen. Mag eine Möglichkeit sein. Ne? Warum nicht? Ja. Also vor allem, wenn man weiß, da geht jemand mit entweder einem technischen Hintergrund oder einem kaufmännischen, man hat ja auch eine gewisse Struktur in einem Gremium und das dann passt, kann man das ja mal versuchen. Ist natürlich auch immer davon abhängig, wer ist der Eigentümer. Ne? Im Familienunternehmen ist wieder einfacher als logischerweise bei der börsennotierten AG. Ja.
Ich glaube, es ist, wenn es aus dem persönlichen, stabilen Netzwerk kommt, ist das drastisch leichter als wie der berühmte Cold Call, wenn man keinerlei Beziehungen oder Anknüpfungspunkte hat. Was mich interessieren würde, ist jetzt, weil Sie so erfolgreich waren in den letzten 2, 3 Jahrzehnten, sind so viele Mandate an Sie herangetragen worden. Sie haben sicher das eine oder andere auch abgelehnt. Wie haben Sie es denn persönlich gemacht mit Ihrer eigenen Due Diligence über das entsprechende Unternehmen, was Ihnen angetragen worden ist, bevor Sie Ja gesagt haben, bevor der Onboarding-Prozess? Hatten Sie sowas wie eine Due-Diligence-Strategie? Und wenn, wie sah sie aus? Welche Informationen haben Sie eingeholt? Etc., etc.
Also Strategie ist da jetzt ein großes Wort für. Natürlich googelt man die Firma, man schaut im Internet, man guckt in sein persönliches Netzwerk, man fragt da mal nach, was hast du darüber gehört? Ich schaue auch mal auf Kununu, ne? Ist die Firma da halbwegs gut gelitten oder wird davon abgeraten? Bundesanzeiger ist auch klar, um mal zu gucken, ist da genug Eigenkapital da oder kratzt man da ganz unten irgendwo rum? Aber ansonsten Gespräche natürlich, ja, mit den Protagonisten rundherum, mit den Eigentümern, mit den Kollegen auch im Aufsichtsrat. Das finde ich ganz wichtig. Man macht das ja auch in einem Umfeld, in dem man sich wohlfühlt. Da ist für mich auch das Geschäftsmodell wichtig. Ist es die Industrie? Also ich mag fertigende Industrie. Das Produkt muss mir irgendwo liegen. Das Technische ist da schön. Ja. Und das sind die Themen. Also Produkt habe ich mir angeschaut und dann aber auch, passt das persönlich? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich habe keine Lust, das nur zu machen, um des Aufsichtsrats willen auf der Visitenkarte. Es muss auch irgendwo Spaß machen und Freude. Und das hängt an den Personen.
Weil sie ja nur
Gespräche, ne, mit denen.
Weil sie ja in dieser neuen Lebensphase sich ja ihre Beschäftigung, sage ich mal, zusammenmixen können und die muss Spaß machen und zumindest in der überwiegenden Form. Und das bringt uns auch zu diesem Halbsatz. Sie haben das Wort zwar noch nicht gesagt, aber haben es gemeint. Es muss ein bestimmtes, nicht nur Sympathie, sondern auch ein Vertrauen bestehen zu diesen potenziellen Menschen in dieser neuen Unternehmen und in dieser Verantwortung. Und das wäre auch meine heutige Frage an unsere Zuschauer und Zuhörer, die schon öfters dabei waren, kennen dieses Spiel. Ich stelle Ihnen eine Frage und die sollten Sie mit möglichst wenigen Worten im Chat in der Kommentarspalte beantworten, sodass wir dann alle mit dem linken Auge sehen, was ist denn so die Mehrheitsmeinung zu dieser Frage. Und diese Frage lautet heute: Wie entsteht Vertrauen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand? Also, wie entsteht Vertrauen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand? Bitte nur 2, 3 stichwortartige Antworten. 3, 2, 1, drücken Sie auf den Sendeknopf und dann sehen wir das alles in der Kommentarspalte. Lieber Herr Vatter, über 3 Jahrzehnten haben Sie Führungserfahrung sammeln dürfen, sowohl in kleinen als auch in großen Unternehmen, in Konzernen, national, international geprägte Rechtsformen, kapitalmarktorientierte Unternehmen als auch Familienunternehmen. Sie sind eine ideale Ausbildung, die Sie genossen haben, und zwar immer als CFO bzw. kaufmännischer Verantwortlicher der sogenannte Zahlenmenschenunternehmen. Und hatten natürlich dadurch zwangsläufig immer engen Kontakt mit den Eigentümern, Shareholdern oder deren Vertretern im Aufsichtsgremium. Und ich würde Sie gern fragen, weil Sie das so lange, und das ist ja auch, da nähern wir uns unserem Thema, so lange Zeit als Vorstand den Aufsichtsrat begleitet haben, wie hat sich denn das Rollenverständnis geändert über den Zeitablauf? Als erstes Mal, wie hat sich das Rollenverständnis eines Finanzvorstandes, kaufmännischen Geschäftsführers in den letzten Jahrzehnten verändert?
Also, ich würde sagen, es ist holistischer geworden. Weg vom rein Zahlenbetrachtung, CTF, was vielleicht früher noch war, in den 90ern, Zahlen, Daten, Fakten, eine holistischere Betrachtung, dass man nicht nur die Zahlen darstellt, viel mehr Erklärungen dazu liefert, was da passiert hat, die Five Eyes nach unten durchstößt im Deep Dive. Das ist ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, das Ganze einzubetten ins Geschäftsmodell, ins Geschäftsfeld, hat sich für mich ganz klar erweitert. Also bei mir persönlich ja auch, weil ich auch Regionalverantwortung hatte für die Amerikas relativ lange. Und dazu kommt, dass die IT immer relevanter wird und damit auch Prozessbetrachtungen, die über verschiedene Bereiche hinweggehen. Da muss man eindeutig vorne auch mit dabei sein, meine ich. Das ist nicht wie früher, dass man ein Programm hat, das die Buchhaltung macht und damit hat sie's. Da kommen jetzt RPAs, also Robert Process Automation ins Spiel, Vereinfachungen bis hin dann zu KI, was es alles Neues gibt. Da muss man sich viel mehr fit halten, als das früher der Fall war. Ne?
Ja, der andere Blickwinkel, wie haben Sie in den letzten Jahrzehnten als Vorstand den Aufsichtsrat beobachtet und sich entwickeln sehen? Wie hat sich dort das Rollenverständnis eines Aufsichtsrats gewandelt in den letzten Jahrzehnten?
Gut, einiges davon kenne ich logischerweise mehr aus dem Hörensagen, wenn Sie von mehreren Jahrzehnten jetzt sprechen, da bin ich ja nicht dabei gewesen. Aber ich glaube, was man in den 90ern gelesen hat, die Deutschland AG, das waren Personen in zweistelliger Anzahl Aufsichtsräte gewesen. Da kann man eigentlich nicht viel mehr machen als viermal ein Meeting plus eine Hauptversammlung. Ich will es jetzt nicht Frühstücksdirektor nennen, aber ja, es war, glaube ich, einfacher. Das Thema Haftung, Governance war noch nicht ganz so. Es gab ja einige Skandale, auch man muss das jetzt ernster nehmen als früher. Man ist da involvierter, auch durch die Regulatorik, die da entsprechend dranhängt. Und ja, in Familienunternehmen, auch jetzt noch sehe ich hier einige im Südschwarzwald, wer war da drin? Das war der Freund von der Bank, der Bankberater, das war der Steuerberater, das war der Rechtsanwalt der Familie. Das hat sich, glaube ich, auch in diesen Familienunternehmen deutlich professionalisiert, dass man überlegt, wen brauchen wir denn? Wir brauchen einen Techniker, wir brauchen einen Kaufmann und so weiter. Und das ist für mich so der große Wandel gerade im Mittelstand.
Ja. Sie sind heute, wie gesagt, ja in mehreren Funktionen tätig. Schildern Sie vielleicht mal das ein oder andere Mandat? Sind Sie da normales Mitglied? Sind Sie Vorsitzender? Was sind da so Ihre Themen in den jeweiligen Häusern? Ohne jetzt konkrete Namen zu nennen. Sie haben so viele Mandate, dass man das schon fast anonym beantworten kann.
Ja, also Vorsitzender bin ich in keinem. Stellvertreter, ja. Und gut, mit meiner Historie bin ich logischerweise der Finanzmann, Punkt 1, aber in vielen Fällen auch der IT-Experte, in Anführungszeichen, sage ich mal. Das Umfeld ändert sich dann natürlich auch sehr, sehr schnell im Bezug von der IT. Das sind so die Hauptrollen, diese Themen zu hinterfragen. Klassisch natürlich im Finanzbereich, Jahresabschlussplanung und so weiter. Aber es wird immer mehr oder es kommt immer mehr im IT-Bereich, da auch gerade im Bereich der Cybersecurity. Und das war auch so eines der Steckenpferde, das ich bei SIG lange hatte. Und deswegen glaube ich, kenne ich mich da noch halbwegs ordentlich aus und werde auch immer zu gefragt und kann mich da entsprechend einbringen. Ja. Und das ist ein Thema, das weiß, glaube ich, jeder, der gerade zuhört, das durchaus Relevanz hat momentan.
Ja.
Wie hat's und dann natürlich auch noch bei der Auswahl der entsprechenden Positionen, wenn es die zu besetzen gibt im Vorstand oder in der Geschäftsführung.
Ja. Wie würden Sie denn Ihren Blickwinkel beschreiben, den Sie in den letzten, sage ich mal, zwei Jahrzehnten als Vorstand auf Ihre jeweilige Aufsichtsgremien hatten?
Ja, ja, gute Frage. Warum? Weil, wie ist das so? Ne? Sie müssen eine Sitzung vorbereiten. Der Aufsichtsratsvorsitzende schickt Ihnen eine Agenda, die ist manchmal lang. Da denken Sie, oh, muss ich das ganze PowerPoint-Deck da wieder vorbereiten? Man beschäftigt da dutzende Mitarbeiter mit. Das ist nicht immer alles lustig, ja, was man da vorbereiten muss. Also erstmal stöhnt man ein bisschen drüber automatisch. Und dann kommen die Fragen. Dann kriegen die das, dann lesen die das und dann fragen die und dann denkt man manchmal, was soll dieses Micromanagement hier? Lasst uns doch einfach machen. Ihr habt uns als Vorstand eingesetzt. Wir wissen doch, was läuft. Wir kennen das Geschäft. Kommt danach ein bisschen an so ein Misstrauensvotum. So am Anfang, gerade wenn man im Stress ist, denkt man sich, muss das alles sein. Aber ich habe da schon in meiner aktiven Zeit relativ schnell meine Sichtweise verändert. Warum? Weil viele Sachen sind in der Struktur, die man in der Vorbereitung hat, wichtig, sagen wir Jahresabschluss so zum Jahresanfang im letzten Jahr, bis dann hin zu einer Mittelfristplanung, strategischer Planung, Planung fürs Folgejahr. Man ist dadurch einfach gezwungen, gewisse Themenbereiche systematisch aufzubereiten für den Aufsichtsrat und damit aber auch für sie selbst. Man hat diese ganzen Informationen, man hat normal das ganze PowerPoint-Deck dann entsprechend verfügbar, dass man verschiedene andere Sachen nehmen kann und es zwingt einen in eine sinnvolle Struktur. Und wenn das Vertrauen da ist und man kann die Dinge offen diskutieren, bringt das wirklich was, also das gute Ratschläge, an denen man wirklich ja weiter wachsen kann, einiges mitnehmen kann. Und das finde ich dann auch entsprechend gut. Ne? Also hat sich da bei mir schon geändert, dass wirklich sehr, sehr viel Sinnvolles dabei ist, was man mitnehmen kann für die Zukunft und dann auch partnerschaftlich nach vorne gehen kann. Ist natürlich auch von Gremium zu Gremium anders. Ne? Haben Sie ein kleines mit 3-4 Leuten, haben Sie mitbestimmten Aufsichtsrat, wo die politische Strömungen reinkommen können. Aber auch da lernt man davon. Ne? Also,
gibt es irgendetwas, was Sie seinerzeit in der Rolle als Vorstand vermisst haben von Ihrem Aufsichtsrat, von Ihren Aufsichtsgremien, wo Sie gesagt haben, das hätte ich mir anders gewünscht?
Ja, manchmal ein bisschen mehr Mut zum Risiko. Ein bisschen mehr unternehmerisch. Wissen Sie, ich sehe das ja in Firmen, gerade wenn der Firmeninhaber noch Geschäftsführer war, der macht mal was aus dem Bauch heraus. Das geht mal schief, das geht mal nicht schief. Ja, aber dass man da mal einen gewissen Prozentsatz einfach an Euros, an Budget reserviert und sagt, das machen wir jetzt mal, probieren wir. Bei SIG haben wir das gemacht. Da hat man dann Startups eigene interne aufgelegt. Das finde ich gut. Und mit einem gewissen Betrag, wo klar war eigentlich, von denen werden nicht alle fliegen. Ne? Das sind nicht alles Einhörner. Ja? Und ein paar werden hinter auf dem Einhornfriedhof sozusagen landen. Ja? Aber das finde ich ganz wichtig. Und da muss man manchmal denken, nicht nur, sage ich mal, so ein bisschen Absicherung mit den ganzen Skandalen, die es gab, Regulatorik, also platt gesagt, nicht nur Cover US, sondern auch mal unternehmerisch nach vorne gehen. Das tut manchmal Not, aber logischerweise immer mit Augenmaß. Das Unternehmen riskieren darf keiner.
Ja, ja. Ich meine, Sie nennen ja die richtigen Stichwörter, mehr Risikoorientierung sein, mehr unternehmerisches Denken. Das hängt natürlich davon ab, wie ich mein Gremium zusammengesetzt habe. Also man sagt ja nicht umsonst, nur wer Vorstand ist, kann Vorstände überwachen. Nur wer Unternehmer ist, kann Unternehmer überwachen. Aber trotzdem hängt es ja von der Risikostrategie oder des Risikoprofils der einzelnen Mitglieder ab. Der eine Mensch ist halt grundsätzlich risikoavers und der andere ist eher risikofreundlich. Glauben Sie, es würde etwas bringen, wenn man bei einer Zusammensetzung eines Aufsichtsgremiums auch mehr darauf achten würde, dass man einen gesunden Mix hat von, nehmen wir mal an, wir haben ein sechsköpfiges Gremium, 3 sind eher risikofreundlich und die anderen sind eher risikoavers, dass man auch auf solche Sachen achtet?
Ja, ich denke unbedingt, wobei Sie können ja keinen direkt so einordnen in die Gruppe risikoavers und risikofreundlich. Für mich ist mehr so ein Erfahrungshorizont. Ne? Nehmen wir so ein Thema wie Akquisitionen. Die müssen normalerweise ja vom Aufsichtsgremium genehmigt werden. Wer das selbst mal gemacht hat, der weiß, wenn Sie irgendwo in Übersee etwas machen, da können Sie planen, so viel Sie wollen, das kommt anders, nicht immer besser als gedacht. Und wenn dann natürlich hinterher der Aufsichtsrat sich haarklein jede Abweichung da präsentieren lässt, verlieren Sie die Lust an sowas. Das muss man klar sagen. Wer das aber schon mal gemacht hat, der weiß, das kann passieren. Ja, na klar, muss ich alles im vernünftigen Rahmen bewegen, das ist auch wieder logisch, ja. Aber da muss man halt auch mal eine 5 Grad sein lassen und sagen, okay, das ging mal schief. Und da hilft die Erfahrung, meine ich, sehr, sehr viel, um das abschätzen zu können einfach. Im Positiven wie im Negativen. Ne? Ansonsten tun sie den Vorstand in eine Position reinmanövrieren, wo da keine Lust mehr hat, was zu machen wahrscheinlich.
Das ja. Ja, und es ist ja zumindest in der Aktiengesellschaft ist rein formal der Vorstand eigenverantwortlich und selbstständig zuständig fürs Geschäft. Genau. Und nur bei den zustimmungspflichtigen Geschäften darf das Aufsichtsgremium mitreden. Jetzt haben sich die Zeiten und die Welten verändert. Jetzt sind Sie plötzlich Aufsichtsrat. Jetzt gucken Sie auf unterschiedliche Geschäftsführer und Vorstände. Und wie sehen Sie das jetzt?
Ja.
Was haben Sie gelernt, wo Sie sagen, Mensch, von dem Vorstand, das hätte ich früher auch schon gewusst, das hätte ich auch gern so gemacht. Oder berichten Sie das mal. Das muss ja ein ganz besonderes Gefühl sein.
Ja, das ist es. Also erstmal macht das Fragen stellen natürlich mehr Spaß, als die Fragen zu beantworten. Das ist, glaube ich, klar vom Grundsatz her. Aber vom Gefühl her, was Sie sagen. Ich bereite mich ja normalerweise vor auf die Sitzung. Dann habe ich mal einen Fragenkatalog. Dann stimmt man Sachen manchmal vorab mit dem Vorstand. Und dann kommt es schon vor, dass ich in der Sitzung sitze und habe da meine Frage, die ich zu einem Tagesordnungspunkt stellen möchte und mir denke, Mensch, wenn du das jetzt fragst, kommst du genauso kleingeistig rüber wie der Herr XY, was du vor 5 Jahren total blöde fandst. Ja? Mhm. Letztlich sprach ich genau darüber mit mehreren Vorständen einer Firma und sagte, ich tue mir ja schon manches Mal verkneifen. Und dann sagten die, nee. Das können wir uns jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ja, wir finden das schon sehr, sehr micromanagementmäßig. Also will heißen, ich habe gedacht, ich habe mich da schon ordentlich reinversetzt, aber ich kann mich da noch mehr zurücknehmen, was auch stimmt, weil ich finde, also ich fand als Vorstand, die Autarkie und das autonome Führen halbwegs ist ein ganz, ganz hohes Gut und auch für den Vorstand eine hohe Motivation. Wenn der sieht, da ist Vertrauen, er kann das recht autark machen und das darf man ihm nicht nehmen. Und da habe ich mir zumindest vorgenommen, das auch vermitteln zu wollen. Hatte wohl nicht mehr geklappt, habe ich dann gemerkt, dass diese Fragen auch kein Misstrauensvotum sind, dass man nicht Gegner ist, nicht total Mega-Überwacher, sondern das eher partnerschaftlich sieht. Und ja, das ist für mich die Hauptlesson learned, sage ich immer.
Ja, und das ist ja, das haben wir ja schon in so vielen Gesprächen herausgehört, dass diese Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat vertrauensvoll stattfinden muss. Und in diesem Zusammenhang frage ich Sie jetzt natürlich auch, wie definieren Sie denn persönlich Vertrauen? Was macht belastbares Vertrauen aus?
Also erstmal Ehrlichkeit, nicht über einen reden, mit einem, das ist ganz wichtig, und Verlässlichkeit. Man muss sich verlassen können auf Dinge, die abgesprochen sind, gerade mit der Vorstand, das ist ja oft mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Und das beweist sich dann natürlich extrem, wenn man mal Krisensituationen hat, wenn es mal kritisch wird, wenn es vielleicht mal enge Abstimmungen gibt im Gremium. Man hat sich vor auf eine Marschrichtung verständigt mit einer Seite, mit dem AR-Vorsitzenden, und dass er dann auch dazu steht und Rückgrat bewahrt. Und dann wird das entsprechend gebildet. Das ist nicht von selbst da.
Ja, einige unserer Zuhörer haben in die Kommentare reingeschrieben, das trifft das meiner Meinung nach gut auf den Punkt, think straight and talk straight. Andere haben es mit Transparenz bezeichnet, mit Integrität, mit Offenheit, wobei man natürlich auch nie vergessen darf, dass jeder seine Rolle und seine Aufgabe zu erfüllen hat. Aber ich glaube, in der Summe hat das mal ein österreichischer Unternehmer sehr gut geprägt. Der hat gesagt, ein Vorstand, dem ich vertraue, dem würde ich auch meine Kinder in Obhut geben, wenn das erforderlich wäre. Und das ist natürlich auch vice versa vom Vorstand zum Aufsichtsrat herüber. Und wir hatten ja letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, mit der Frau Dr. Binder-Tietze, einen Gast bei uns, die ihre Doktorarbeit geschrieben hat über die Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden. Da ging es unter anderem natürlich über die externe Kommunikation, aber natürlich auch um die interne Kommunikation in Gremien, aber natürlich vor allem mit dem Vorstand. Und man kann Vertrauen aufbauen, wenn man gut kommunizieren kann. Wie entscheidend ist denn für Sie die Rolle und die Vorgehensweise des Aufsichtsratsvorsitzenden? Braucht es nur einen guten Aufsichtsratsvorsitzenden und alles andere ist egal? Wie würden Sie die Bedeutung und die Rolle sehen?
Also alles andere ist egal, würde ich so nicht unterschreiben. Also man braucht den Rest schon, weil der Aufsichtsratsvorsitzende wird sich ja normalerweise auch abstimmen oder tut das zumindest in den Fällen, die ich kenne, mit seinen Kollegen, bevor er irgendwie weitreichende Entscheidungen mit dem Vorstand bestricht oder nächste Schritte einleitet. Aber es ist schon die wichtigste Rolle logischerweise im Aufsichtsrat, aber also auch für die Zuhörer auch die zeitraubendste, so wie ich das einschätze. Ne? Also da hat man die zur Fixe mit dem Vorstand, man hat die Gespräche über die, ja, jährlichen Ziele und dergleichen, ist schon der Hauptansprechpartner. Wobei jetzt für den CFO, für mich jetzt auch war es oft noch der Prüfungsausschussvorsitzende. Gerade wenn es da um Themen ging, eben im Finanzbereich. Das war entsprechend ähnlich. Und da ist ja normalerweise der AR-Vorsitzende dann nicht der Vorsitzende, ne? So wie es gehört. Also das ist wichtig, der muss sich da abstimmen, aber ist natürlich, er ist die Dreh- und Angelperson sozusagen, mit der das geht. Aber ich würde den Rest nicht mehr schätzen, gerade wenn es Ausschussvorsitzende sind, ne? Je nachdem, welche Ausschüsse es da noch gibt und hat. Und wie gesagt, bei mir gerade der Prüfungsausschuss, der war dann entsprechend auch immer sehr, sehr relevant, wer da der Vorsitzende war, mit dem man logischerweise bestimmte Themen dann im Vorfeld Jahresabschlussplanung.
Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Heutzutage, wo wir größere Gremien haben, wo wir aufgrund der großen Arbeitsbelastung viele mehr Ausschüsse benötigen, um dieser Arbeitsbelastung Herr zu werden, sind natürlich die Ausschussvorsitzenden genauso von Bedeutung wie der Aufsichtsratsvorsitzende. Aber Ihr Beispiel ist gut und da würde ich gerne mal nachfragen, weil ich bin ja nun auch groß geworden als sogenannter Zahlenmensch. Und den Zahlenmenschen wird ja gelegentlich vorgeworfen, dass die gar nicht so kommunikativ sind, sondern sich nur in ihren Excel-Sheets verlieren können. Was machen Sie denn jetzt als normales Ausschussmitglied, wenn Sie feststellen, dass Ihr Ausschussvorsitzender, na, sagen wir, soll ich das mal sagen, Nachholbedarf in der Kommunikation und in der Transparenz hat? Wie können Sie denn da als normales Gremienmitglied eine Veränderung herbeirufen?
Ja, ich kann es ihm sagen. Also ich meine, ich würde da immer den direkten Weg gehen und ich bin ihn auch schon gegangen, wenn es da Themen gab, wo ich in denen ich anderer Meinung war, um das entsprechend zu adressieren. Was anderes geht ja nicht, ne? Also den zu bypassen finde ich ganz falsch. Das sollte man nicht machen, ja. Nicht unabgestimmt, ja. Aber darauf ansprechen, ich hatte auch schon den Fall, dass mir da ein Thema nicht so ganz recht war und dann sagt er, machen Sie es doch direkt. Ist dann passiert und dann finde ich das völlig in Ordnung. Ja. Ja. Dann geht das.
Ja. Also das ist sicher die Lösung für viele Probleme, dass man selber Mut genug hat, transparent zu kommunizieren und das, was einem nicht gefällt, sachlich und diplomatisch zu artikulieren und dann zu sehen, ob man dadurch eine Veränderung einleitet oder nicht und bis zu den letztendlichen Konsequenzen. Mich würde bei dem Thema Prüfungsausschuss an der Stelle aber auch eine Frage diskutieren, die im Moment sehr intensiv meiner Meinung nach noch theoretisch, weniger praktisch diskutiert wird. Man will ja nun oder wird wahrscheinlich in den meisten Fällen das Thema Digitalisierung und insbesondere ESG-Reporting in die Prüfungsausschüsse packen. Und in diesem Zusammenhang wird diskutiert, ob man nicht eine gesetzliche Änderung herbeirufen soll, dass von der Gruppenkompetenz des Aufsichtsrats, also der Aufsichtsrat als Ganzes genehmigt den Jahresabschluss und zum Beispiel das ESG-Reporting, dass man nicht sagt, weil es so komplex ist und nur die Leute im Prüfungsausschuss davon eine fachliche Ahnung haben, dass ausschließlich der Prüfungsausschuss die finale Verantwortung für dieses Thema hat. Und wenn der sagt, der Jahresabschluss, das Nachhaltig-Reporting etc. ist in Ordnung, dann ist es in Ordnung und der Rest des Gremiums nimmt das nur zur Kenntnis. Haben Sie sich da schon eine persönliche Meinung bilden können zu dem Thema, Herr Vatter?
Also erstmal finde ich, das ist nicht zu viel verlangt, dass wir das alle anschauen. Ja, also wenn es so wichtig ist und der Gesetzgeber es also wichtig erachtet, das kann man lang und breit diskutieren, ob das alles so seine Richtigkeit hat und nicht vielleicht ein bisschen überbordend gerade ist. Aber wenn das so ist, wie viel denn dann, sollte man sich das auch anschauen. Ne? Im Praktischen, Faktischen wird es immer Leute geben, gerade in größeren Gremien, die sich mehr und mal weniger mit verschiedenen Sachgebieten befassen und sich dann auf andere verlassen. Das erlebe ich überall. Ne? Also da ist es ganz klar, hat es der Kollege Gibson gelesen und für gut befunden, dann liegt der Rest auch. Ja? Also das ja, ist praktisch nicht vermeidbar, also auch wegen der Kompetenzfrage.
Die Diskussion kommt deshalb auf, weil ja beim Jahresabschluss, bei den sogenannten Financial KPIs, da hat man ja immer noch den Trichinenstempel vom Wirtschaftsprüfer. Mhm. Der hat geprüft, erteilt einen Bestätigungsvermerk und dann ist es ja relativ leicht zu sagen, ja, ich habe es auch mal durchgeblättert und ich bin auch dafür, dass es richtig ist. Aber bei dem neuen umfangreichen ESG-Reporting will ja der Gesetzgeber zumindest in der Übergangszeit, dass es reicht, dass der Wirtschaftsprüfer nur eine begrenzte sogenannte Limited Assurance abgibt, aber der Aufsichtsrat ein Volltestat abgeben soll, dass er sagt, es ist richtig. Das heißt, der Aufsichtsrat und auch der Prüfungsausschuss kann sich ja dann nicht mehr bei den Non-Financial KPIs auf das Urteil des Wirtschaftsprüfers verlassen.
Und das ist schwierig, weil dann würde ich mal schätzen, erst mal schauen, wo die Reise hingeht. Ne? Das ist ja alles noch nicht ganz zu Ende diskutiert und entschieden. Dann würde ich normalerweise sagen, muss man ein eigenes Prüfungsteam dort aufsetzen, aus dem Aufsichtsrat heraus.
Ja, das, machen. Also, einige, das steht genau richtig. Das ist die wahrscheinlich praktische Lösung, wenn man sich es finanziell leisten kann, dass man den Wirtschaftsprüfer zusätzlich beauftragt zu einer riesen Assurance-Prüfung, damit man der Seite abgedeckt ist.
Also nur so kann ich mir das vorstellen, weil Sie können das ja rein praktisch gar nicht sonst. Wie wollen Sie das machen?
Aber kommen wir zurück zum Aufsichtsratsvorsitzenden oder der Vorsitzenden, die, wie wir gesagt haben, ist maßgeblich verantwortlich über die Qualität der Aufsichtsgremienarbeit. Können Sie uns da ein Best-Practice-Beispiel aus Ihrer Erfahrung nennen, wo Sie jemanden kennengelernt haben, wo Sie gesagt haben, wenn alle so gewesen wären als Aufsichtsratsvorsitzender, dann hätte es vielleicht das ein oder andere Problem nicht gegeben?
Wo will ich aufpassen? Wie waren alle meine, die ich hatte als Vorstand, waren die toll? Ne?
Das ist klar. Natürlich, das ist klar.
Logisch.
Aber zusätzlich jemanden, den Sie mit Namen nennen können.
Ja? Mit leichtem Vorsprung würde ich einen mit Namen nennen. Das war bei mir Lothar Späth. Der war Vorsitzender der Repräsentantenversammlung, so hieß das, weil ich bei KFO war. Und warum den? Der war damals nicht mehr Ministerpräsident, der war bei Jeden Optik schon. Ja. Und der hatte durch die Politik und seine wirtschaftliche Erfahrung und sein Netzwerk ein wahnsinniges übergreifendes Verständnis, konnte das Thema im Gremium zwischen Familienstämmen und so weiter toll moderieren und stand, wenn es drauf ankam, immer hinter einem. Der war verlässlich. Da konnte ich drauf vertrauen, kurz telefoniert, das galt. Und also alles, was ich vorher gesagt habe, und da war der für mich einfach absolut stark. Also unabhängig davon, was man als Politiker von ihm hält, aber in der Funktion war es für mich wirklich toll.
Schön. Lassen Sie uns mal noch auf die Unterschiede in der Welt eingehen. Sie sind ja nun nicht nur badisch geprägt und erfahren, sondern auch international haben Sie viel gesehen. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Ländern, jetzt nicht in der Rechtsform, sondern einfach in der Art des Aufsichtsratsvorsitzenden, in der Kommunikation, in dem Agieren, völlig losgelöst, ob ich ein One-Tier oder ein Two-Tier-System habe.
Ja. Ja, gibt es natürlich. Ne? Wobei ich immer trotzdem sagen würde, die handelnden Personen sind wichtiger und relevanter als das Land. Weil es gibt in allen Ländern alle möglichen Ausprägungen. Ich habe ja auch mal für einen US-Konzern gearbeitet. Ist man natürlich klar, Zahlen, Daten, Fakten basiert, aber wir haben da auch in dem Rahmen viele Zukäufe gemacht. Da gab es auch Familienunternehmen in den USA, die waren nicht dem Klischee entsprechend, das man so hat von Unternehmen in den USA. Die waren so wie im Schwarzwald auch, sage ich mal. Ja. Deswegen würde ich sagen, man kann nicht sagen, der Deutsche, der Schweizer, der Österreicher, der Amerikaner, der Franzose, was auch immer, es hängt oft von den handelnden Personen ab. Aber klar, es gibt schon so graduelle Unterschiede. Ich war Schweiz mal einen Verwaltungsrat, auch in Österreich, da ist es oft ein bisschen familiärer. Fängt schon mit dem Sie und dem Du an, da ist in Deutschland eher mal ein bisschen steifer noch, sage ich mal. Ja, wir sind auch dann linientreuer in vielen Bereichen. Sie haben schon ESG angesprochen, Nachhaltigkeitsberichte. Da sehen vielleicht andere ein bisschen pragmatischer dann, als das hier der Fall ist. Und ja, da gibt es dann natürlich schon ein paar Unterschiede.
Und welches System bevorzugen oder lieben Sie persönlich mehr, dieses vertrauliche, familiäre Du oder eher mehr so dieses Abstand, höfliche Sie oder das jetzt, wie Sie gerade nannten, das USA-basierte harte Zahlen- und Faktendenken? Was ist so Ihre persönliche
Leidenschaft? Das Erstgenannte ist mein persönlicher Favorit. Das USA-System fand ich manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Man nimmt den Vornamen, aber ist trotzdem brutal hart in der Sache und hat gar nichts zu sagen, ja. Aber gut, kann man sich auch dran gewöhnen. Also ich komme überall zurecht. Aber gerade wenn man da länger ist und emotional näher dran hängt, finde ich das dann ein bisschen netter, wenn das auch persönlicher läuft. Deswegen bin ich ja auch vor allem, ich bin ja nur ein Familienunternehmen. Das liegt mir deutlich mehr als eben andere. Ja. Aber ja, das ist eine Persönlichkeitsfrage, muss jeder für sich entscheiden.
Und trotz allem, dass man gut ist und Best Practice und die richtigen Leute ausgewählt hat, kommt es ja auch darauf hin, dass man sich weiterhin fit hält. Und wir hatten vor einigen Wochen mehrmals dieses Zauberwort aktives Lernen beziehungsweise Verstehen lernen, Krisen erkennen. Und das sind ja Fähigkeiten, die völlig unabhängig sind von jeweiligen Problemen und Sorgen. Und auch wenn jedem Mitglied eines Aufsichtsrats an jeder Ecke gepredigt wird, Long Life Learning, viele machen das natürlich auch, aber die Frage ist ja, was lernt man in diesem Long Life Learning? Es geht ja nicht darum, dass man die neuen Gesetze und Vorschriften auswendig kann. Und da, Herr Vatter, weil Sie ja nun diese zwei unterschiedlichen Blickwinkel haben, als Vorstand und als jetziges Aufsichtsrat, wie kann denn ein Aufsichtsgremium trainiert werden in diesen grundsätzlich wichtigen Fähigkeiten, verstehen, lernen?
Also Punkt 1 gibt die Klassiker. Man abonniert eine Zeitschrift für den Aufsichtsrat, über neue regulatorische Änderungen informiert. Die kriegt da monatlich, quartalsweise, was auch immer. Das ist eins, um mal der Basis mal ein bisschen Futter zu geben dort. Aber ich meine, erstmal mit offenen Augen das Leben gehen und selbst erkennen, was tut sich wo. Gerade auch mal raus, sag ich mal, was glauben wir, was hier in Deutschland relevant ist. Und dann fährt man mal nach China und denkt, upsa, da sind die schon ganz anders unterwegs, ja. Aber auch in den Firmen Standorte besuchen, mit den Leuten reden, in die Fabriken gehen. Ich war jetzt gerade auf einer großen Verkehrsleittechnikmesse gewesen in Amsterdam, kürzlich im April, um dann zu sehen, was bewegt sich da im Markt. Das kriegen sie nicht mit. Also sowohl im Unternehmen mal ab und zu reingehen in die verschiedenen Bereiche, als aber auch außerhalb zu schauen. Und dann können sie das Lifelong Learning schon nach vorne bringen. Da müssen sie halt dranbleiben und sich auch dafür interessieren. Deswegen sagte ich ja eingangs, wichtig ist auch, man muss am Produkt Interesse haben. Muss einen auch interessieren. Ne? Ja. Also ich wäre jetzt der Falsche für Gummibärchen zum Beispiel. Das wäre mal nicht mein Ding.
Ja. Ja, aber wahrscheinlich hat eine Gummibärchenproduktion genau die gleichen Probleme wie eine Sensorenproduktion oder so etwas. Nur die schmecken wahrscheinlich besser. Ich würde aber trotzdem gern an der Stelle noch eine Frage stellen, die sehr oft auch mir gestellt wird. Wann soll ich denn mit der Fort- und Weiterbildung als Aufsichtsrat beginnen? Weil es ist, Sie haben das ja gerade auch bestätigt, es gibt einen Unterschied zwischen operativen Wissen und Wissen eines Aufsichtsrates. Also muss ich irgendwann diese Lücke schließen und mich fort- und weiterbilden. Und dann ist die Frage, wann sollte ich damit beginnen?
Ja, sofort. Also nicht warten, ne? Also gleich, ja. Die Lücke wird ja nicht kleiner durch Abwarten. Also ich würde es sofort machen, wenn die Bestellung da ist. Ich habe mir auch immer die Firmen mal angeschaut, Produktionszugang und so weiter, um zu sehen, was da ist. Diese Sachen, um das Geschäftsmodell auch zu verstehen einer Firma, finde ich, sowas muss man direkt mit Tag 1 machen. Ne? Und bekanntermaßen kann man in den ersten Tagen noch dümmere Fragen in Anführungszeichen stellen, als nach 5 Jahren im Gremium. Ne?
Ja, klar.
Deswegen, da würde ich gar nicht lange warten.
Ja. Im Januar hat unser Gast Mark Tüngler das sogar so auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, in dem Moment, wo sie den Wunsch entwickelt haben, Aufsichtsrat oder Beirat werden zu wollen, dann sollten sie mit der Fort- und Weiterbildung beginnen. Ja. Das bringt mich dann zu der Frage, wann haben Sie denn begonnen und wie halten Sie sich heute persönlich fit als Aufsichtsrat?
Gut, ich lese natürlich viel über die ganzen Veränderungen, die es gibt, schon in der Gesetzgebung. Gehe auf Seminare, Kongresse, Veranstaltungen. Directors Academy haben Sie genannt, ist ja auch ein Thema hier, bei dem man sich weiterbilden kann. Sehr, sehr viele Gespräche mit verschiedensten Leuten und Veranstaltungen, vor allem dort aber im IT-Umfeld, ne? Weil da ist das, meine ich, noch schnelllebiger als im Finanzbereich, um da up-to-date zu bleiben.
Ja, das ist allerdings wahr. Wir hatten ja bereits in der Vergangenheit zahlreiche Gäste, wo wir diesen Schwerpunkt hatten. Wo ist der Stand der Digitalisierung heute? Wo geht's hin? Künstliche Intelligenz, Quantencomputer etc. Also da ist noch vieles, steht da noch vieles vor uns. Ja. Lassen Sie uns mal einen Aspekt vielleicht noch hervorheben, weil Sie ja nun in den letzten Jahrzehnten immer so ein sogenannter Wahlmanager oder Fremdmanager in einem Familienunternehmen waren. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie Mitglied in der Stewardship-Gesellschaft geworden sind. Was ich vorhin schon erwähnt hatte, Herr Vatter, können Sie uns mal erklären, was die Stewardship-Gesellschaft ist?
Versuche es. Was ist die Stewardship-Gesellschaft? Der Name sagt schon einiges, Stewardship, ne? Der Verwalter sozusagen. Der Wahlmanager, nicht der Eigentümer. Es ist eine Plattform, eine unabhängige Plattform für Führungskräfte und Beiräte, vor allem von Familien- und Stiftungsunternehmen, die sich in verschiedene Regionalcluster, so eine Chapter, wieder aufteilt. Und da wurde auch ein Kodex der Unternehmensleitung zum Beispiel entwickelt, an dem man sich orientieren kann, wie man dort entsprechend agiert. Für mich eine wunderbare Geschichte, weil man trifft Geschäftsführer, Vorstände, aber auch Beiratsmitglieder, Aufsichtsräte aus verschiedensten Unternehmen und kann dort im vertraulichen Kreis diskutieren, ohne dass Sachen nach außen dringen. Man kann von anderen lernen, was sind die Themen, die euch bewegen, was sind auch die Lösungen. Viele Dinge, die man selbst gerade auf dem Schreibtisch hat, haben ja andere auch schon mal gehabt und das entsprechend gelöst. Also wunderbares Netzwerk auch.
Ja, wir hatten auch schon einige andere Vertreter bei uns als Gast in unserem Aufsichtsratstalk, den Andreas Ronken zum Beispiel als Geschäftsführer von Ritter Sport oder den Gründer von Stewardship Gesellschaft, den Dr. Konitzki. Und für mich ist die Stewardship Gesellschaft auch ein glänzendes Netzwerk für alle operativ Verantwortlichen, insbesondere wenn sie diesen späten Wunsch oder die auch diesen Wunsch hegen, so wie Sie, irgendwann mal Aufsichtsrat oder Beirat zu werden. Bringt mich dann zu der Frage, haben Sie irgendein oder zwei Kernempfehlungen an unsere Zuschauer und Zuhörer, die heute in der Rolle eines Wahlmanagers oder Fremdmanagers in einem Familienunternehmen sind, wie sie insbesondere eine Kernempfehlung umgehen sollten mit ihren jeweiligen Beiräten in ihren Familienunternehmen?
Schauen Sie, ob das passt, fachlich und vor allem persönlich. Das Wertegerüst ist ganz wichtig, ne? Es nutzt überhaupt nichts, wenn Sie völlig andere Zielrichtungen und Werte haben, dann wird das nicht funktionieren, ja? Also wenn Sie jetzt den Nachhaltigkeitsbericht oder ESG gesagt haben, als höchstes Gut erheben, und das sieht die Eigentümer und Auftritte überhaupt nicht so, dann ist das schlecht. Ne, wenn die sagen, sie wollen nicht in die Produktion von Waffen gehen, sie sind ein Verfechter davon, ist das blöd, sage ich mal gelinde. Also die Grundsatzthemen, die müssen einfach stimmen. Da muss man so im Wertegerüst nehmen, wo man hin will, die gleichen Ausrichtungen haben. Ja, das halte ich für entscheidend. Und da muss es persönlich eben passen. Der Faktor Chemie ist auch immer mit dabei.
Ja. Ich meine, das ist das Thema Onboarding. Bevor ich Wahlmanager oder Fremdmanager werde in einem Familienunternehmen oder Beiratsmitglied in einem Familienunternehmen, sollte ich durch Gespräche herausbekommen, ob die Sinn- und Werteorientierung auf beiden Seiten gleich ist oder zumindest ähnlich ist, weil nur dann auch das Zauberwort Vertrauen und Vertrauensbrücke wahrscheinlich auch nur entstehen kann.
Genau, auch Mitarbeiterführung. Was gibt man da weiter an die Gesellschaft, an die Mitarbeiter? Wie orientiert man sich dort? Halte ich für ganz, ganz wichtig. Weil es gibt ja andere, gerade so aus dem börsennotierten US-Umfeld, da zählt nur unterm Strich Ergebnis, muss man mögen. Ja. Wenn man das nicht tut und das Umfeld auch entsprechend, wenn man so ein Good Competition Anspruch da ist, ja, dann ist das eben was völlig anderes. Ne? Da muss man wissen, wo man hin will.
Ja. Ja, und dieses Wissen, wo man hin will, bedeutet, dass man einen Veränderungsprozess einleiten muss und nicht nur bei der digitalen Transformation, sondern auch bei vielen anderen parallel stattfindenden Transformationen, ESG, Nachhaltigkeit haben wir angesprochen, etc., etc., ist die Veränderungsfähigkeit des Systems einschließlich der People Power der Kern der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit. Da sind wir uns alle einig. Mhm. Das heißt, innovative Stärke, profitables Wachstum muss letztlich nicht nur stattfinden, sondern muss ja eigentlich auch gemessen werden. Und jetzt habe ich so einen Zahlenmensch wie Sie mit über 2 Jahrzehnten Erfahrung. Jetzt muss ich Sie einfach fragen. Normal können wir Zahlen und Ergebnisse leicht messen. Aber wie messe ich eigentlich meine Fähigkeitskompetenz? Wie kann ich Veränderungsfähigkeit im Aufsichtsrat messen? Weil, das wissen wir alle, nur was ich messen kann, kann ich auch kontrollen. Also haben Sie da eine Idee, wo Sie sagen können, unser Aufsichtsrat ist jetzt besser geworden in der Veränderungsfähigkeit als wie vor 5 Jahren?
Gut, also unterm Strich natürlich gilt erstmal, das Unternehmen muss schneller wachsen als der Markt und unterm Strich im Ergebnis erfolgreich sein und da auch profitabler als der Rest, das finde ich schon mal ganz gut. Aber Sie waren ja mehr auf die interne Veränderungsfähigkeit des Aufsichtsrats, Gremiums, glaube ich, eben in Ihrer Frage ausgelegt. Da sage ich mal, da muss man mal schauen, wie verändert der sich auch. Ne? Also meine ersten AR-Vorbereitungen, da habe ich halt irgendwie noch eine Woche vorher ein Stapel Papier abgeben müssen, ne? Und die sind per Post dann an die Aufsichtsräte gegangen. Wenn das heute noch so wäre, würde ich sagen, naja, da war es mit der Veränderungsfähigkeit nicht ganz so bestellt. Wenn man keine digitalen Tools, also jetzt erstmal einfach so in der operativen Mechanik, wie man da reportet, wie man miteinander umgeht. Und man sieht das ja auch daran, wie sich die Anforderungen im Reporting in den Themen verändert. Es gibt immer Standards, ne, die man durchgehen muss. Abschlussbudget, ja. Mittelfristplanung. Aber darüber hinaus kann es ja immer wieder Sonderthemen geben und die müssen auch flexibel sein, die müssen auch leben. Wenn das nicht der Fall ist und nur Schema F seit 20 Jahren gefahren wird, daran würde ich es messen. Ja. Und das kann man, glaube ich, schon erkennen, inwiefern man so ein Gremium lebt und auch veränderungsbereit ist und auch die Veränderungen damit anstößt.
Wenn Sie jetzt feststellen würden, das Gremium ist nicht so veränderungswillig und nicht richtig ausgestattet und ausgerüstet für die Zukunft. Was könnten Sie als normales Aufsichtsratsmitglied machen, wenn Sie nicht Vorsitzende sind, nicht Eigentümer?
Gut, ich kann ja immer Themen einbringen und anfragen. Das tue ich auch gelegentlich, ja. Also gerade mit denen, die mir so am Herzen liegen. Und das Recht hat ja normalerweise jeder, die Themen dann auf die Tagesordnung zu bringen.
Ja.
Und bisher habe ich noch nicht das Feedback bekommen, dass das nicht richtig war, falsch war oder Quatsch war. So gesehen würde ich da auch jeden dazu ermuntern, das mit gesundem Menschenverstand immer nach vorne zu bringen.
Und auch heikle Themen, wenn man sie diplomatisch geschickt zum richtigen Zeitpunkt adressiert und vor allen Dingen sachlich argumentieren kann, kann sich ja auch letztlich niemand dagegen gegen verwehren. Ja. Was halten Sie von so, ich nenne das immer so mechanischen Handwerkszeug, also wir diskutieren ja sehr viel darüber, nicht nur über Diversität, das heißt Zusammensetzung der Aufsichtsgremien, sondern auch über Dauer der Aufsichtsratsmandate, über Staggered Boarding, das heißt immer abweichende Bestellungsperioden, nicht alle 5 Mitglieder für 5 neue Jahre, sondern dieses Jahr 1 mit 5, nächstes Jahr 1 mit 3, dann mit 2 und. Da gibt es ja mehrere Modelle. Was halten Sie von diesen handwerklichen Dingen?
Gut, ich meine, es gibt ja nochmal eine Satzung bei einer Aktiengesellschaft. Da steht ja drin, wenn gewählt wird, Hauptversammlung, da ist das ein bisschen schwieriger dann. Per se halte ich es für gut. Warum? Weil das Staggering ja auch dazu führt, dass sie nicht einen großen Wechsel auf einmal haben, ja, bei einer Hauptversammlung und dann wechselt die Hälfte durch und sie verlieren auf einmal sehr viel Know-how, bekommen Neues dazu, das ein bisschen aufzuteilen. Mit Ersatz kann man ja mit Ersatzmitgliedschaften, einer tritt vor, zurück und so weiter, entsprechend spielen. Das finde ich schon wichtig. Weil nicht schlimmer, als wenn auf einmal da die halbe Mannschaft sich ändert und viel Wissen verloren geht, ohne dass man sinnvoll übergeben kann. Und deswegen glaube ich, das ist ein gutes Modell, dass man in verschiedenen Facetten dann auch fahren kann.
Ja, und man kann auch viel eher jemanden ergänzen, weil einfach seine Periode ausläuft und man sagt, man braucht jetzt einen noch weiteren Experten zu dem und dem Thema und deswegen muss man lieber dieses Thema vielleicht ein bisschen hinten anstellen, damit man ein anderes aktuelles Thema besser besetzen kann in einem Gremium.
Ja.
Herr Vatter, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Wir haben noch wenige Minuten, dann sind wir durch heute. Wir haben noch drei Fragen, die Sie noch bedienen müssen, bevor wir zum Ende kommen. Vielleicht nochmal die erste Zusammenfassung für hoffentlich viele andere, die sich heute gesagt haben, Mensch, ich könnte das machen wie der Herr Vatter. Ich könnte in 2-3 Jahren vielleicht nicht eine andere, weitere operative Tätigkeit anstreben, sondern ich könnte eigentlich auch auf das Feld des sogenannten Berufsaufsichtsrates gehen. Nochmal zusammenfassend, was würden Sie denen empfehlen, wenn Sie das wollen, wie Sie das angehen sollten?
Auf verschiedensten Kanälen das Thema adressieren. Ich sagte ja, das kann bei mir auch nicht über einen Weg, sondern verschiedene kamen, die verschiedenen Mandate, da gibt es wahrscheinlich auch keinen Königsweg, auch mal durchaus mit Recruiting-Firmen sprechen, also adressieren, in den lokalen Netzwerken sich umtun und mit Leuten, die vielleicht schon drin sind, fragen, wie sie da reinkamen, was sie empfehlen, weil das ist ja bestimmt regional unterschiedlich und dann mit offenen Augen das Leben gehen und natürlich auch drüber reden, ne? Also wenn sie es keinem sagen, wird auch keiner auf sie zukommen. Aber wenn sie bekannt sind und einen guten Job machen, dann ja.
Eigentlich hört sich's einfach an, Herr. Also dann ja. Wir alle einen guten Job und sagen es allen.
Ich fand es jetzt einfacher als gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war jetzt überrascht, dass das so gut gelaufen ist. Deswegen.
Ja, ich verstehe das ja schon bei vielen. Die zögern noch, weil sie sagen, wenn ich das artikuliere, heißt das, ich bin unzufrieden mit dem, was ich jetzt habe. Ich will weg, was ja gar nicht gleichbedeutend ist. Oder manche sind einfach, was die persönlichen Entwicklung angeht, eher zurückhaltender als wie das Geschäftliche und Berufliche und tun sich da schwer, zumindest beobachte ich das heute.
Ja, da hatte ich natürlich Glück, weil mein Vorgesetzter war im Aufsichtsrat immer schon lange ein Berufsaufsichtsrat, so gesehen.
Ja, das
will ich ja nur sagen, Ihr Modell gefällt mir, ja.
Ja, und das ist ja wie immer im Leben, habe ich ein gutes Vorbild, dann entwickle ich mich anders, als wie wenn ich ein schlechtes Vorbild habe. Da gebe ich vollkommen recht. So, jetzt kommt meine Lieblingsfrage zum Schluss. Sie sind ja nun ein großer Beobachter, lesen viel, hören viel und wie Sie sagen, reden auch viel mit den Menschen. Gab es für Sie einen positiven oder negativen Aufreger in den letzten Wochen und Monaten in der deutschen Corporate Governance Landschaft? Ist Ihnen da irgendwas positiv oder negativ aufgefallen?
Oh ja, aufgefallen schon, aber aufregend tut mich da nichts mehr, weil ändern kann ich sowieso. Also ich mich da aufregend drüber. Man muss das Beste drauf machen. Ne? Viele regen sich ja auch über die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die manchmal schon Wahnsinnsumfänge anzunehmen droht. Also was ich gehört habe jetzt bei Abschlussgesprächen für 23 vom Wirtschaftsprüfer, die bei mehrere hundert Seiten da sprachen, ich, meine Güte, ja, oder Lieferkettenregelungen und dergleichen. Aber ich sag mal, man muss es halt machen und dann, sag ich, wenn ich nicht ändern kann, schaue ich halt, wie mache ich das Beste draus? Hilft es dem Kunden, also unserer Beziehung zum Kunden, hilft es den Mitarbeitern, dem Unternehmen in der Akquise neuer Mitarbeiter? Dann machen wir das entsprechend und richten das so aus.
Ja. Also was sagen Sie zu dem Urteil, was vor ein paar Tagen bekannt gegeben worden ist von dem Finanzvorstand der Steinhoff-Gruppe? Der nach 6 Jahren Gerichtssitzungen jetzt verurteilt worden ist, weil er die Bilanzen gefälscht hat, mehrere Jahre hinweg.
Ja gut, das ist nicht erlaubt, dann ist er zu Recht verurteilt worden, ne? Also da bin ich ganz einfach gestrickt, ja.
Also sagen wir es mal so, das kann man ja nur unterstreichen. Was mir nur aufgefallen ist, erstens mal, unsere Wirtschaftsjustiz braucht 6 Jahre, bis sie da jemanden auf die Finger haut. Und das Zweite war diese unverschämte Formulierung, dass er gesagt hat, er wollte gar keine Steuern hinterziehen, er wollte nur die Bilanzen fälschen. Das ist, war ihm gar nicht klar, dass er dadurch auch Steuern hinterzogen hat. Ja. Da muss ich sagen, ein Finanzkommentar, ich meine, das ist ja schon... Ja, und dass das Gericht ihm das durchgehen lassen hat, ja, das ist dann natürlich schon. Aber nichtsdestotrotz, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, Herr Vatter. Jetzt müssen Sie uns noch den Schlusssatz geben, kurz, knackig, Subjekt, Prädikat, Objekt möglichst, wo wir uns am Sonntag noch an dieses hervorragende Gespräch erinnern. Was geben Sie unseren Zuschauern und Zuhörern mit?
Was gebe ich Ihnen mit? Ich würde sagen, persönliches Commitment in allen Lebenslagen sichert auch den entsprechenden Erfolg.
Also, persönliches Commitment sichert den persönlichen Erfolg. Das ist ein tolles Schlusswort. Lieber Herr Vatter, recht herzlichen Dank. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke, dass Sie heute unser Gast waren.
Sehr gerne. Vielen Dank an Sie, Herr Rother.
Danke auch an unsere Zuhörer und Zuschauer. Und wie immer, ergänzendes Lesefutter finden Sie zu unserem Thema unter anderem auf der Homepage der Stewardship-Gesellschaft oder bei Directors Academy oder auf meiner Homepage. Und bleiben Sie uns treu und wie schon am Anfang gesagt, am ersten Donnerstag im Juni haben wir unsere 50. Jubiläumsveranstaltung. Wie immer donnerstags 17 Uhr, diesmal mit Karl Theodor zu Gutenberg, liebevoll KT genannt, zum Thema, wie können Unternehmer in Zukunft noch gewinnen? Ein Investor vergleicht das Mindset in USA und Deutschland. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Bleiben Sie uns gewogen und bis in 3 Wochen. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.